Matthias.
Danke vielmals fürs Zeit.
Bitte, gern geschehen.
Was ist
die Aufgabe von Pro Speziale?
Also vielleicht zuerst mal, Pro Speziale ist eine Non-Profit-Organisation, als Stiftung aufgeleist. Die ist gegründet worden 1982 und das primäre Ziel ist eigentlich der Erhalt und Förderung von Kulturpflanzenvielfalt und von Nutztierrassen. Also wenn ich von Vielfalt rede, dann ist das nicht quasi die natürliche Vielfalt, sondern eigentlich das, was der Mensch gezüchtet hat im Pflanzenbereich und im Tierbereich. Und wir schaffen, das grosse Plus bei uns ist eigentlich, dass wir ein Netzwerk haben an ehrenamtlichen Mitarbeitenden, also freiwillige Leute, die sich eben um den Erhalt vor allem von dieser Sortenvielfalt, auch vor allem im Nutztierbereich, sich dafür einsetzen. Das sind schweizweit etwa 3.500 Leute. Ohne die könnten wir eigentlich den Kern unserer Arbeit gerne machen.
Wieso ist es wichtig, Sorten und Arten zu erhalten?
Im Kern genommen geht es eigentlich bei uns um einfach die Genetik. Also das ist eigentlich das Wichtige, wo wir in diesen Pflanzen und auch in den Tieren eigentlich sehen. Oder? Und je mehr Vielfalt man das dort hat, desto grösser ist der Genpool. Das heisst, wenn man an die Ernährung denkt, dann ist das dort ein wichtiger Punkt, dass man dort die Vielfalt hat. Weil was eigentlich heutzutage abläuft, ist, man hat ein paar wenige multinationale Konzerne, die eigentlich, also es sind 3-4 Grossbetriebe weltweit, die 80% vom Saatgutmarkt bespielen. Das ist eine grosse Macht, die dort rum ist, wo auch das Geschäftsmodell dahinter ist. Und das heisst aber auch, die diktieren, was schlussendlich die Sortenvielfalt ist und auch, was wir essen. Und die Vielfalt erhalten, das ist wichtig für die Zukunft auch, also für die Ernährungssicherheit auch eine längerfristig aufrechtzuhalten. Wir wissen alle, es wird wärmer zum Beispiel, auch in unseren Breitengraden. Da kann man dann wieder vielleicht zurückgreifen auf eine alte Öpfelsorte oder auf eine alte Herdöpfelsorte, wo halt mehr mit Trockenheit kann umgehen. Und da kann man dann zurückgreifen auf die Genetik und das wieder mit der Züchtung am aktuellen Bedürfnis anpassen. Das gilt ebenso auch für Tiere. Also wenn man dort mal schaut, ich habe das kurz vorher nachgeschaut, also die Schweiz hat ursprünglich 35 Rinderrassen gehabt. Also Rasse ist immer etwas, wo unterschiedliche Eigenschaften hat und sich durch die von einer anderen Rasse abhebt. Das ist in der Schweiz vor allem in den Bergregionen so gewesen, wo halt die engen Täler gewesen sind und eigentlich kaum ein Austausch zwischen den Tälern stattgefunden hat. Und von diesen 35 Rinderrassen gibt es einfach noch 5. Oder? Das heisst, 30 Rassen sind für immer und ewig ausgestorben, also die Genetik ist verloren gegangen. Ja, und das ist einfach wichtig, dass man die erhaltet. Und wir sehen auch heute in der Landwirtschaft, gerade in der Schweizer Landwirtschaft, wo wir ja sehen, das ist gross Landwirtschaftsbetriebe, wie sie vielleicht in Deutschland vorhanden sind oder in Australien, USA. Das ist nicht der Weg, wo die Schweizer Landwirtschaft aus unserer Sicht gehen kann, sondern wir sehen ja jetzt schon, das sind viel kleinere Betriebe, die haben halt auch andere Ansprüche. Also alte Rassen sind oft auch Mehrnutzungstiere. Also man kann von einem Schaf, der ist nicht rein auf Milchproduktion trimmt oder auf Fleischproduktion, sondern die liefert Fleisch, liefert Milch, liefert noch, eben, wie wir am Boden gesehen haben, die Wolle für Filzprodukte herstellen. Also eine ganz vielseitige Ausgangslage, die eigentlich die Genetik mit sich bringt. Und durch eben die extensiven Betriebe, also in der Schweiz ja länger mehr gibt, ist man halt darauf angewiesen, dass es auch Rassen gibt, die halt einfach vom hofeigenen Futter können sich ernähren, ohne dass man gross muss Kraftfutter zukaufen und das mit viel Geld, viel Ausgaben sich erkaufen, sondern einen günstigeren Weg kann fahren und eine extensivere Landwirtschaft kann betreiben. Und dort sind eben alte Sorten und Rassen sehr interessant.
Das wird dann automatisch auch viel lokaler, oder?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen das andere noch. Man hat natürlich jetzt auch zum Beispiel das Rätisch Grauviech und so ein bisschen ursprünglich aus dem Graubünden. Das ist auch klar, das ist auch jetzt wieder im Sinn von Nischenmärkten erschliessen. Wir setzen jetzt viele Graubündnerbetriebe wieder drauf, Rätisch Grauviech zu halten. Also das hat dann durchaus wieder etwas mit der Tradition zu tun oder auch mit dem kulturhistorischen Bezug, wo halt in den letzten Jahren in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen ist. Weil man halt einfach auf eine Rasse, zwei Rassen gesetzt hat, in Milchproduktion oder in der Fleischproduktion. Genau. Und so die Identität lässt sich heute, da gibt es auch Nachfrage vom Markt, also das lässt sich auch sehr gut verkaufen oder ist das Bedürfnis auch von der Bevölkerung oder von den Konsumenten, Konsumentinnen, sich wieder mit Produkten aus der lokalen Umgebung zu ernähren, auch den geschichtlichen Bezug irgendwie zu erfahren. Nebst dem, dass jetzt gerade auch viele Sorten, sei es jetzt Herdöpfel oder Äpfel etc., auch im Gemüsebereich sehr viele spannende Geschmäcker, Aromen herum sind, die man auch gerne mehr findet, wenn man nur im Grossverteiler einkauft.
Ja, jetzt haben wir die Folgen eigentlich auch ein bisschen schon angesprochen, was meine nächste Frage ist. Vielleicht kannst du gleich noch mal ein bisschen mehr auf das eingehen, was so Folgen sind. Also du hast vorher gesagt, wenn das Klima verändert sich. Ja, aber also, wenn man jetzt einfach auf der Schiene von diesen grossen Unternehmen würde laufen, das ist das Worst-Case-Szenario.
Ja, aber es ist schon, also der Verlust von dieser Vielfalt, die ich vorhin schon angesprochen habe, der ist eigentlich in den letzten 100 Jahren hat er so eingesetzt. Mhm. Also, so Zahlen sagt man, dass etwa 75% von der Pflanzenvielfalt, also Nutzpflanzenvielfalt, verloren gegangen ist. Also unwiderruflich, also die Genetik ist verschwunden, die Sorten und Arten gibt es nicht mehr. Dass wir dort etwa noch 25% einfach haben, wo auch wir einen Teil davon aufbewahren und unser Netzwerk eigentlich erhalten. Und die Konzentration ist, oder der Verlust ist eigentlich einhergegangen mit den Landwirtschaftsbetrieben, die grösser geworden sind. Das ist auch, eben, die Lebensmittel müssen günstig sein oder müssen nach wie vor günstig sein. Das ist irgendwie das Bedürfnis einfach vom Konsument. Das heisst auch, die Betriebe müssen optimieren, die müssen wachsen, die haben einfach noch den Ertrag vielleicht im Gemüse- und Obstbau in den Vordergrund gestellt. Also das, was mit wenig Aufwand sehr viel Ertrag gibt, so ein bisschen das optimieren zu versuchen. Und dann gibt es einfach nur noch ein paar wenige Sorten, die dort in Frage kommen, die halt auch von diesen Grosskonzernen angeboten werden, weil die einfach auch auf Ertrag gezüchtet worden sind. Und dann war das so das Hand in Hand gewesen, eigentlich, dass man eben nur noch auf wenige Sorten gesetzt hat und dort eigentlich ganz viel Vielfalt verloren gegangen ist. Also es ist so ein bisschen auch eine politische Dimension, wenn man schaut, jetzt die Agrarpolitik, die halt weltweit eigentlich global gesehen Grossbetriebe fördert, weil man sagt, dass nur so kann man die Menschheit ernähren und nur das ist eigentlich finanziell attraktiv und da braucht sich auch ein politisches Umdenken oder halt eine politische Steuerung, dass man wieder auf kleinere Betriebe setzt, dass auch entsprechend steuert, wo halt Vielfalt wieder möglich ist oder halt Betriebe, die effektiv auch die Vielfalt schon anbauen und pflegen.
Das ist ja die Meinung von ganz vielen Expertinnen, dass es eben viele Betriebe braucht, um in Zukunft auch mit Situationen umzugehen oder mit den Veränderungen klimatisch oder einfach generell von der Umwelt.
Ja, genau. Also ich denke, man hat jetzt gesehen, so ein bisschen mit der ganzen Corona-Krise, da ist man dann so, die einzelnen Nationen sind so ein bisschen abgeschnitten gewesen, die Warenströme haben dann halt nicht mehr überall funktioniert. Das hat man dann als Konsument schnell mal gesehen mit den leeren Gestellen in den Läden, also gewisse Produkte einfach fehlen. Und da merkt man, da kommen die Grossen dann einfach einen Anschlag. Oder wegen einem Virus, der da rum ist, plötzlich die ganzen Lieferketten nicht mehr funktionieren. Und dort hat man dann gesehen, oder halt auch ganz viele Betriebe, die unser Gütesiegel haben und mit dieser Rasse, Sortenvielfalt arbeiten, die sind relativ flexibel und konnten dann einspringen. Und wir haben ein paar Produzenten und Produzentinnen, die sehr erfolgreich dann Direktvermarktung betrieben haben. Obwohl die Märkte, die Wochenmärkte immer offen waren, haben die einen Weg gefunden, um ihre Produkte unter die Leute zu bringen, zu verkaufen. Und da war sicher auch konsumentenseitig ein Bedürfnis gewesen, halt nicht zum Grossverteiler zu gehen, gewissen Ängste, sondern halt einfach lokal einkaufen. Da sieht man eigentlich wunderbar, das hat funktioniert.
Gut, das geht.
Und das geht eigentlich sehr gut. Und das sind dann halt oft die kleinen Betriebe, die eben auf eine Vielfalt setzen, weil sie so einen Nischenmarkt besetzen können. Das ist klar, man kann nicht mit Erdöpfelanbau aus dem EU-Raum, zu diesen Kosten kann man einfach als kleiner Produzent gerne nicht mithalten. Also darum setzen die auf Vielfalt. Und das ist etwas, wo wir jetzt sehen als Pro Speziale, dass dort die Sorten- und Rassenvielfalt dort halt wirklich einen Platz hat. Und das wäre auch, eben die Sorten sind einfach auch nicht gemacht für im grossen Stil effektiv anzubauen. Also das geht auch dort ein Hand in Hand, Kleinbetrieb und spezielle Sorten oder Rassen, wo man dann halt wie eine Win-Win-Situation auf beide Seiten hat.
Wie man sieht, das hat sehr viel Einfluss auf uns als Bevölkerung. Wir erleben hier das Interesse in der Bevölkerung. Jetzt eben speziell auf die Corona-Krise ist es etwas mehr vorgekommen, dass die Leute interessiert sind. Vielleicht auch zwangsläufig, weil es eben Sachen gar nicht gegeben hat. Wie ist das allgemein so?
Ja, also wir stellen schon auch in den letzten Jahren fest, dass das Interesse für die Vielfalt da ist. Also zum einen bei Konsumenten und Konsumentinnen, die halt einfach auch genug haben, so ein bisschen vom Einheitsbrei, wo man halt im Grossverteiler primär findet, weil die Sorten, die man dort kaufen kann, einfach auf Ertrag gezüchtet worden sind und auf nichts anderes. Und vielleicht noch auf lange Haltbarkeit. Aber eigentlich das Aussehen, die ganzen Aromen, Geschmäcker, die grossen Züchter, wird das gerne berücksichtigt. Oder? Und da bringt eigentlich die Vielfalt per se schon, die es in diesen prospeziellen Sorten hat, für jeden Geschmack, der da vorhanden ist, oder die Bedürfnisse bezüglich Aromen, Texturen etc. am Mundgefühl von diesen Sorten, ist da etwas vorhanden. Und das spricht einfach die Konsumenten und Konsumentinnen von heutzutage je länger je mehr auch an. Und das andere ist schon auch, dass wir sehen, also von Produzentenseite, also Landwirtschaftsbetriebe, die sich positionieren in einer gewissen Nische und auch dort auf der Suche sind nach geeigneten Sorten, nach geeigneten Tierrassen und kommen dann auch auf uns zu. Wir schliessen sich einem Tierzuchtverein an, zum Beispiel, der sich um eine spezielle Sorte kümmert und sind dann einfach Teil von diesem Netzwerk dort und halten so Tierrassen, vermarktet das auch direkt selber. Genau, also auf diesen zwei Seiten sieht man da das Interesse herum. Wir haben aber auch, und da ist das so ein bisschen mein Metier, die ganze Gastronomie und eben das kulinarische Wissen. Da gibt es auch ganz viele Gastrobetriebe in den letzten Jahren, die auf uns zukommen und pro spezielle Produzenten suchen, weil das halt einfach eben die Vielfalt auch ein Erlebnis ist, als Koch zum einen das zu verarbeiten und etwas daraus zu kreieren, aber nachher auch als Gast dann halt einfach zu merken, es gibt mehr als nur die violette Rande oder es gibt mehr als nur das orange Rübe. Da gibt es nämlich gelbe Rande, es gibt weiße Rande und bei der Rübe gibt es auch ganze Paletten von Farben und natürlich eben Aromageschmäcker. Und das ist einfach ein Erlebnis, wo dort spannend ist, wo man halt so sich nicht mehr kaufen kann in einem Grossverteiler, mit gewissen Ausnahmen. Mhm. Und das andere ist ja, wir sind eine gönnerbasierte Stiftung. Wir haben, ja, sind auf die Gönnerbeiträge angewiesen, um überhaupt unsere Arbeit können zu verrichten. Und auch dort merkt man natürlich, da ist auch ein Zulauf, ein Interesse von der Bevölkerung, sich dem Thema zuzuwenden, da etwas gut zu machen und eine Gönnerschaft abzuschließen.
Also kann man sagen, als Konsumentinnen gibt's wie, ja, jetzt in Bezug auf euch kann man zum Beispiel Gönner werden, wenn man dem entgegenwirken will. Also indem man euch direkt eigentlich unterstützt. Ja, was gibt es sonst noch? Wie kann man aktiv werden?
Also was ich ganz am Anfang angesprochen habe, ist, dass einfach das Erhalten jetzt, also sind 3.500 Leute, die Sorten erhalten, die anbauen in ihrem Garten oder für ihren Landwirtschaftsbetrieb, das Saatgut erntet und uns wieder zurückschicken. Wir haben hier in unserem Hauptsitz, wo wir jetzt sind, eine Saatgutbibliothek, wo einfach Saatgut gelagert ist. Das sind manchmal eine Handvoll Saatgut und manchmal ein paar hundert Gramm. Mhm. Und anderswo gibt es die Sorte einfach nicht. Und so ist das der Ping-Pong zu den Erhaltern und Erhalterinnen, wo effektiv die Sorte am Leben erhalten. Und dort sind wir immer auf freiwillige, ehrenamtliche Leute angewiesen, die Arbeit machen, die gewisse Sorten erhalten und so Teil sind von dem Netzwerk. Also wir sind immer auf der Suche nach Sortenerhalterinnen und Erhalter, wo die Arbeit schlussendlich machen. Also das ist eins und das andere ist eben der ganze Konsum, wo wir vorhin schon ein bisschen darüber geredet haben. Also man hat als Konsument, Konsumentin ganz klar kann man steuern, was man kauft und ganz explizit auswählen. Da ist sicher am hilfreich, auf unser Gütesiegel zu achten. Also es ist ein Pro Speciale Kleber, ein Logo auf diesen Produkt. Und das heisst einfach, das sind Produkte, wo halt eben all die Rassen oder Sorten dahinter stehen. So kann man als Konsumentin und Konsument das sehr bewusst einkaufen. Es lohnt sich sicher einmal auf dem Markt einmal das Gespräch mit einem Bauer, mit einer Bäuerin zu führen und fragen, was ist denn das für eine Sorte? Es ist so, heutzutage gibt es sehr viele Hybrid-Sorten. Das sind moderne Züchtungsmethoden, wo einfach primär der Ertrag sehr stark gefördert werden kann. Aber was ist mit dem Saatgut von so einer Pflanze, kann man eigentlich im nächsten Jahr selber die Sorte nicht mehr anbauen. Und das ist etwas, wo ein kleines Problem darstellt. Also es ist eine finanzielle Abhängigkeit eben zu diesen grossen Saatgutfirmen, wo eben alle speziellen Sorten sind samenfest. Da kann man ernten, ein paar Samen fürs nächste Jahr Zeit tun und die eigentlich selber wieder anbauen und die Pflanze hat nachher die gleiche Eigenschaft. Mhm. Genau, das lohnt sich manchmal das Gespräch zu suchen. Ja, ist das eine Hybridsorte, die die Bäuerin anbietet, oder ist es eben eine samenfeste Sorte? So ein bisschen der Hintergrund der Frage bringt manchmal noch spannende Facts zutage. Und so kann man dann auch ein bisschen steuern, was man dann effektiv kauft. Genau, und das andere, weg vom Konsum, ist natürlich der Hausgartenbereich. Das ist bei uns eigentlich schon auch sehr wichtig. Mhm. Also nicht nur die landwirtschaftliche Produktion, aber ganz viele Leute, die Gärten haben in der Schweiz, die Freude haben an gewissen Pflanzen, an Seltenheiten, an Raritäten. Da kann man sicher auch, wenn man so einen Garten hat, mit bewusster Sortenwahl etwas beitragen, dass die Vielfalt weiterhin kann existieren kann. Genau, weil das andere bei uns ist noch speziell, wir tun Saatgut einfach irgendwo tiefgefrieren und dann nach Jahrzehnten wieder rausnehmen und irgendwie versuchen wieder anzubauen. Bei uns ist das wirklich das On-Farm-System, wie man dem so sagt, wo Saatgut eben verschickt wird im Frühling, das wird angebaut, dezentral bei verschiedenen Leuten und verschiedenen Betrieben wird gewonnen, das Saatgut im Herbst und kommt wieder zurück zu uns. So kann man eigentlich auch gewährleisten, dass das Saatgut sich der Gegebenheiten draussen anpasst, also die Trockenheit, je länger mehr das Thema ist, oder Wärme, können sich die Pflanzen langsam so anpassen. Und für das braucht es eben Leute, Sortenerhalter und Erhalterinnen, die das effektiv draussen in den Gärten und Feldern machen.
Ja, wo Boden und Arbeit sozusagen zur Verfügung
stehen. Ja, genau.
Generell sind die Trends ist so etwas, wo uns im Konsumverhalten sehr stark beeinflusst. Wie probiert ihr das zu beeinflussen? Macht ihr so? Also, ja, muss man ja vielleicht auch fast, aber also, oder mitgehen zumindest.
Ja, genau, ich würde sagen, wir sind natürlich ein kleiner Fisch, dass wir die Trends setzen können. Ja. So. Was ganz spannend war, die ganze Federkohl-Trend-Geschichte oder auch Kale, wenn man so das hat, auf Englisch bezeichnet. Das ist etwas, das in den USA Fahrt aufgenommen hat vor ein paar Jahren und plötzlich auch Europa und die Schweiz überholt hat. Das war eigentlich etwas ganz Lustiges gewesen, aus unserer Warte zu beobachten, weil Federkohl-Vielfalt haben wir ein paar Sorten in unserer Erhaltung. Rote, krauste, glatte, grüne, kleine, grosse, was man so will. Und das ist auch ein Gemüse, das ja, das Nischendasein geführt hat in der Schweiz. In gewissen Gärten ist das gewachsen, gewisse Leute haben mit dem etwas anfangen, aber eben einfach ein Nischendasein gewesen. Und wir versuchen ja eben eigentlich die Erhaltung wegzukommen von einem künstlichen System, wie es wir irgendwie haben, sondern am liebsten ist uns als Stiftung, oder ist so ein bisschen das Stiftungsziel erreicht, wenn eine Sorte wieder im Umlauf ist und eine Nachfrage gibt und verschiedene Produzenten in der ganzen Schweiz die Sorte anbauen und so der Saatgutproduzent genug Saatgut kann zur Verfügung stellen Jahr zu Jahr und alle so können davon leben und die Sorte eigentlich so abgesichert ist, ohne dass es noch uns als Stiftung braucht. Ja, und das haben wir immer wieder versucht, so Sorten in Umlauf zu bringen und Federkohl, das ist nie gross, sag jetzt mal, attraktiv gewesen, das hat niemand gross gekümmert und plötzlich kommt irgendein Trend aus den USA, dann ist das auf Instagram, Facebook, gesunde Ernährung, also ein riesen Hype, ein riesen Trend ist daraus gemacht worden und plötzlich sieht man, ist der Federkohl in der Schweiz in aller Munde, genau, und in den Privatgärten, im Grossverteiler, in allen Restaurants, als Chips, als getrocknete Blätter, als einfach egal was. Und da sind wir dann manchmal erstaunt, weil wir ja doch schon vorher einmal versucht haben, gewisse Sorten, oder die wir als attraktiv empfinden, aber auch eben vom Anbau her eigentlich gut geeignet ist für unsere Klimazone. Und da gehört der Federkohl super dazu. Das ist auch etwas, das im Winter wächst, das man im Winter kann ernten kann. Und von diesen Sorten oder Arten gibt es eigentlich gerne nicht viel. Von dem her ist eigentlich der Federkohl ein super Beispiel. Und einfach feststellen, dass es da wie so eine Trendbewegung braucht, dass es ein Hype wird, ja, frustriert uns auch ein bisschen, weil wir uns natürlich fragen, ja, wie könnten wir denn dort agieren? Weil das ist etwas wirklich, das bringt etwas in Bewegung, oder relativ schnell. Was wir aber haben oder natürlich auch versuchen, ist meistens anhand von Projekten, die auch vom Bundesamt für Landwirtschaft finanziell unterstützt werden, die wir zusammen machen mit anderen Partnerorganisationen wie Sativa, eben die, Saatgut, biologisches Saatgut in der Schweiz züchten. Vor allem mit dem FIPL, dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau, wo wir einfach gewisse mal Pflanzenarten und dort verschiedene Sorten mal anschauen, für Anbau eigentlich in der Schweiz, aber auch schauen, was wäre dann nachher attraktiv zum Vermarkten. Und da ist zum Beispiel so eine kleine Erfolgsgeschichte, kann man sicher sagen, ist die ganze Bergherdöpfel-Geschichte. Das ist ein Produzent, Marcel Heinrich im Albulatal, in Graubünden, genau, wo in diesem Projekt involviert war und jetzt fast 40 pro Spezialara Herdöpfelsorten anbaut, erfolgreich mittlerweile anbaut. Es war zwar am Anfang ein Knorz, die sind nicht immer super ertragreich und manchmal ist es halt zu trocken für gewisse Sorten, aber eben durch das er eine grosse Vielfalt hat, mag es auch leiden, die eine Sorte kommt besser, wenn es mal trocken und heiß ist, und eine andere Sorte vielleicht weniger gut. Aber er kann das eigentlich schön so im Gesamten mit dieser Vielfalt kompensieren. Und wie das plötzlich auch dort Gastronomie plötzlich merkt, ja, es gibt noch andere Herdöpfel als einfach die 5 Standardsorten, die man im Grossverteiler oder im Gastrokanal findet. Da gibt es andere Farben, ganz spannende Aromen, noch Kastanien zum Beispiel, wo man auch je nach Gericht kann, die Herdöpfelsorten nehmen kann, die sich am besten eignet von der Verarbeitung, von der Textur her. Ja, wo man dann einfach kann sagen kann, an dem Zeitpunkt, das hat sich etabliert. Die Sortenvielfalt bei den Herdöpfeln ist angekommen bei einem Produzenten, der kann davon leben, sage ich jetzt mal, einigermaßen anständig. Und Gastronomie oder auch der Privatkunde, wo plötzlich eine Vielfalt ankommt. Ein Herdöpfel, der vor 100 Jahren selbstverständlich war und jetzt einfach lange nicht mehr möglich war und plötzlich ist sie wieder da. Das ist so ein eine Erfolgsgeschichte. Wir haben aber auch andere Projekte, zum Beispiel das Ackerbohnenprojekt. Das ist eigentlich die Urbohnen in der Schweiz, also bevor die ganzen Gartenbohnen aus Südamerika gekommen sind, ist das eigentlich einfach die Bohnen gewesen, die man in der Schweiz angebaut hat. Während die Jahrhunderte, sogar Jahrtausende, also eine ganz lange spannende Geschichte eigentlich schon da ist. Und das ist dann aber so ein bisschen zu Futter für Kühe und Rösser gekommen in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt sind wir an einem Projekt dran, seit 2011, wo wir eben eigentlich so die Sorten, oder ein paar Sorten, die wieder in den Anbau bringen und am Schluss auch dem Konsumenten, der Konsumentin verfügbar machen. Das ist noch alles im Aufbau, aber auch dort sehen wir, ist das Interesse ist da von der Gastronomie, von privaten Leuten, von Mühlen, die dann die Produkte verarbeiten, aber auch vom Handel, der Interesse hat, spannende Produkte ins Sortiment aufzunehmen. Und so gibt es kleinere und größere Erfolgsgeschichten, wo man so Projekte zum Fliegen bringt, jetzt nicht gerade einen Trend vielleicht kann daraus machen, aber doch kann sagen, hey, wir haben es geschafft, zusammen mit Partnern und Partnerinnen etwas so aufzubauen, dass es am Schluss irgendwie einen Markt dafür gibt und gewisse Leute das Einkommen können daraus generieren und die Vielfalt eigentlich so abgestützt ist durch einfach die Nachfrage vom Markt.
Also sieht man, es hat eigentlich Zusammenhänge, wie wir konsumieren und der Biodiversität an landwirtschaftlichen Produkt oder Erzeugnis, sei es von der pflanzlichen Seite oder von der tierischen Seite. Also das haben wir ja auch jetzt schon ein bisschen angesprochen, immer wieder. Aber vielleicht kann man gleich nochmal darauf eingehen, was muss sich in Zukunft verändern? Also, wo muss es hingehen? Ja, was wäre das Schönste, was man erreichen könnte?
Also eben, eines unserer Stiftungsziele ist halt die Sorten- und Rassenvielfalt also eigentlich in den Markt wieder zu integrieren, dass es halt eben nicht mehr unser Erhalten-Netzwerk braucht und wir, wo es auch gut umschicken, sondern dass da eigentlich wie die Sorten- und Rassenvielfalt, dass es da Nachfrage gibt auf dem Markt und es Produzenten, Produzentinnen gibt, die die wollen anbauen oder halten, dass wir so ein bisschen dann unser Ziel erreicht. Und eben, das habe ich vorher kurz angesprochen schon, das ist einfach die politische Dimension, wo man glaube ich wie nicht drum herum kommen, weil es einfach ganz wichtige Signale aussendet und auch sehr viel möglich ist, auch also eben finanzieller Art zum Beispiel, wo halt dann, ja, die Vielfalt wirklich auch Anzug in die Felder kommt. Also, wir haben es vorher schon ein bisschen gehabt, ein Beispiel wegen Corona, also da sieht man schon, der Markt spielt auch ein bisschen, also plötzlich haben kleinere Produzenten und Produzentinnen plötzlich werden die überrennt von der Bevölkerung, von Konsumenten und Konsumentinnen, die so Produkte kaufen wollen. Also das funktioniert schon auch ein bisschen über den Markt selber, aber es braucht halt wirklich übergeordnet, also ein bisschen den politischen Entscheid. Und das ist nicht nur etwas, das in der Schweiz so müsste herbeigeführt werden können, sondern das, da reden wir vom globalen Kontext. Also das ist so das Schicksal von diesen kleinen und mittleren Betrieben ist eigentlich direkt geknüpft an die Agrobiodiversität. Mhm. Weil eben, wie gesagt, die grossen Betriebe mit mehreren tausend Hektaren Land, die schauen nicht für die Vielfalt, die bauen einfach an, was Ertrag gibt und unterstützen das optimal mit teuer gekauften Dünger, Pflanzenschutzmittel etc. Und das ist im Moment, wie sich die globale Landwirtschaft ein bisschen darauf zubewegt und dort müssen wir ganz klar wegkommen. Also man kann wie sagen, ja, das 20. Jahrhundert ist so ein bisschen die Einheit gewesen, einfach so wenige Sorten optimal auf Ertrag ausgerichtet. Und da müssen wir uns schon im 21. Jahrhundert darauf hinbewegen, dass es wieder mehr Vielfalt gibt. Ich kann da vielleicht auch noch ein gutes Beispiel anbringen. Wir alle haben sicher mal in unserem Leben schon eine Banane gegessen. Das gibt einfach etwas, was wir im Norden konsumieren, abgesehen von ein paar ganz lokalen Bananensorten, die in diesen Bananenanbauregionen eine Rolle spielen, gibt es einfach eine Bananensorte, das ist die Cavendish im Moment. Die wird schon seit Jahrzehnten in Monokulturen angebaut. Da setzt man einfach ganz klar auf eine Sorte, weil die einfach optimal ist vom Ertrag. Sie hat eine schöne Größe, man kann sie gut transportieren, unreif, man kann sie gut nachreifen lassen. Und das ist eigentlich die Banane, die wir hier alle in der Schweiz essen. Und das ist einfach der Fusarium-Pilz, wo ganze Bananenplantagen in den letzten Jahren befallen hat und eigentlich zu Totalausfall geführt hat von diesen Bananenernten. Das ist ein echtes Problem. Und dort sieht man ein bisschen, das mag ein paar Jahrzehnte funktionieren, da sind alle erfreut, es gibt einfach die eine Sorte und die ist der Hit. Aber sobald eine Krankheit kommt, ja, man kann dagegen eben mit Pflanzenschutzmitteln, aber irgendwann geht dann auch das Spiel nicht mehr auf. Und dort sieht man ganz klar, dass so Systeme sind einfach sehr anfällig. Und dort braucht es jetzt halt ja, eine Bananenvielfalt, wo halt ja, eine Sorte wird dann halt befallen von einer Krankheit, dafür sind die anderen 10 Sorten oder 50 Sorten sehr tolerant und geben nach wie vor einen guten Ertrag. Und dann spielt das eine grosse Rolle, wenn man dann einmal eine Sorte verliert und man die halt gleich muss ersetzen muss. Also das finde ich immer so noch ein Beispiel, das uns irgendwie alle betrifft, wo irgendwie einfach aufzeigt, dass in diesem grossen Stil denken, funktioniert das wie lang und irgendwann ist einfach der Knackpunkt da, wo man merkt, das geht einfach nicht mehr. Und das ist so, dort zeigt sich, dort braucht es einfach die Vielfalt in der Schweiz, aber eben auch auf einem globalen Level dahin, dass man dort daran arbeiten muss und die Sortenvielfalt einmal zu erhalten und für zukünftige Züchtungen oder Einkreuzungen, wie auch immer, die Genetik einfach mal behalten und die kann zukünftig dann nutzen, um dann Bedürfnis dann gerecht zu werden.
Ja, ich glaube, das sind gute Schlussworte gewesen. Danke dir, Matthias Baumert, für das Zeitnehmen und für das gute Gespräch.
Ja, merci auch, es war spannend.
Danke.